So, meine Damen und Herren, ich würde jetzt mit der Vorlesung beginnen. Wer noch nicht abgegeben hat, kann das dann in stiller Form zwischendurch tun und möchte gerne heute mit Ihnen beginnen mit ganz aktuellen Daten. Zunächst ein paar Anmerkungen meinerseits dazu, dass nämlich, wer von Ihnen hat mitgekriegt, dass gestern PISA-Ergebnisse herausgekommen sind? Was ist aus Ihrer Sicht das Überraschende daran? Perfekt, als hätten wir es abgesprochen. Sie äußern nämlich, was auch heute dann wieder Schlagzeilen in diversen Medien bestimmt, dass auf einmal die Schweden, die so ein großes Vorbild waren, so abgestürzt sind weltweit. Was lernen wir daraus? Jetzt mal ganz egal, was mit schwedischen Schülern ist. Wir sind hier jetzt nicht unmittelbar für Schweden zuständig. Aber Krise ist viel besser in den Medien als Erfolg. Wir müssen nämlich feststellen, dass entgegen allen Unkenrufen, gerade auch, das erleben Sie auch in Ihrer Ausbildung, es gibt auch diverse Vorlesende, die immer heftigste Kritik an diesen Bildungsstandsuntersuchungen üben, die immer wieder sehr stark davon reden, dass das alles nichts bringe. Wir müssen konstatieren, dass jetzt 12 Jahre nach dem sogenannten PISA-Schock, nachdem herauskam, dass deutsche Schülerinnen und Schüler, also die hier zur Schule gehen, nicht von der Nationalität, sondern alle, die hier zur Schule gehen, eigentlich deutlich unterdurchschnittlich waren im internationalen Vergleich, wir inzwischen Anschluss an das Spitzenfeld gefunden haben. Es gibt in der Welt, das zeigen die Ergebnisse deutlich, einige Staaten in Ostasien, die hängen alles andere ab. Aber niemand im Rest der Welt ist bereit, denen nachzueifern. Hintergrund ist ganz schlicht, wenn Sie Schüler, Schülerinnen in Südkorea sind, haben Sie durchschnittlich einen 16-Stunden-Tag. Ja, das ist üblich, dass es die Vormittagsstaatsschule gibt, aber das ist erst die Aufwärmphase zur nachmittags privat bezahlten Schule, bei denen dann Schülerinnen und Schüler tatsächlich Arbeitszeiten der Woche von bis zu 80 Stunden aufweisen. Ja, dass man natürlich mit derartigen Drill and Practice Fortschritte erzielt, ist wahr. Was man aber nicht erzielt, und das ist sehr bemerkenswert, ist Spitzenleistungen im akademischen Bereich. Es ist immer wieder festzustellen, dass diese Schülerinnen und Schüler bei allem, was trainierbar ist, sehr gut abschneiden, aber dann später in der weiteren Bildungsphase zum Beispiel bei Dingen wie kreativen Problemlösen eher unterdurchschnittlich sind. Ja, also das ist etwas, da würde ich einfach behaupten, diese oberen 5 Plätze, die belegt sind von Macau, Hongkong, Südkorea, Shanghai, das wird immer als Referenz für China genommen, weil wenn man China in der Fläche untersuchen würde, wäre es ganz, ganz anders. Da wird nur einige zentrale Kerne des Landes werden intensiv beschult. Es gibt sehr, sehr viele Analphabeten in der Region, in der Peripherie. Dass die jetzt vorne stehen, wie gesagt, interessiert hier im Westen fast gar keinen. Da kann man nichts von lernen, das ist ein kultureller Unterschied. Da existieren Dinge wie beispielsweise, dass die Schüler und Schülerinnen selbstverständlich selbst schuld sind, wenn sie nicht in der Schule Spitzenleistungen erzielen. Da gibt es eine ganz andere Kultur der Unhinterfragbarkeit von Lehrkräften und Ähnliches. Ist nicht spannend. Was aber für uns spannend ist, ist zu sehen, dass wir inzwischen in allen Bereichen, nicht nur in Mathematik, was diesmal der Schwerpunkt war, deutliche Zugewinne zu verzeichnen haben und zumindest in der oberen Hälfte, meistens sogar im oberen Viertel inzwischen, im PISA-Vergleich befinden. Man kann sagen, dass wir Zugewinne zu verzeichnen haben, die fast ein Viertel bis halbes Schuljahr mehr im Durchschnitt über alle Schüler betrachtet ausmachen in den Fortschritten als damals vor 12 Jahren. Es gibt aber auch bedenkliche Entwicklungen. Es kehren alte Geister zurück. Zum Beispiel, dass es größere Leistungsunterschiede zwischen Jungs und Mädchen in Mathematik gibt. Ja, die auch in etwa so ein Drittel Schuljahr ausmachen, das bedeuten diese 14 Punkte. Da waren wir schon näher wieder beieinander. Aber hier scheinen offensichtlich, nachdem das dann jetzt mit Förderung gerade in diesen Bereichen stärker einsetzte, insbesondere Jungen profitiert zu haben, vor allen Dingen leistungsschwächere Jungen. Also wir kriegen auch allmählich das soziale Problem in den Griff, das immer kolportiert wurde, nämlich dass der sozioökonomische Status vor allem der Hauptprädiktor, also die wichtigste Vorhersage liefert für Bildungserfolg. Es ist nicht so, dass das jetzt heute schon alles gut wäre. Hauptmanko für schwache Leistungen in der Schule ist und bleibt Migrationshintergrund. Das sehen wir. Aber das ist kein deutschlandspezifisches Phänomen. Das finden Sie in anderen Ländern auch. Ich werde heute am Ende der Vorlesung, so in der letzten Viertelstunde, wenn die zum woanders hin müssen oder früher gehen wollen, sich verabschieden, noch ein paar sehr kritische Bemerkungen in der, zu den verschiedenen Autoren machen, die der Ansicht sind, die unsere Multikulti-Gesellschaft täte besser daran, keine zu sein Und es wäre besser, die eigene Bevölkerung, sprich deutschstämmige Bevölkerung insbesondere, zu fordern. Ich nenne mal ein Beispiel Herr Sarrazin. Und was dann so die Probleme sind, wenn man solche Sichtweisen vertritt, das ist nämlich keine originelle Debatte, die geht auch dazu. Darauf versuche ich es ein bisschen zu spitzen. Wichtig ist auch noch zu verstehen heute, dass ein Faktor in den Spitzenländern, vor allen Dingen den europäischen Spitzenländern in PISA, deutlich ist, und das hat sich zum Beispiel in Schweden drastisch verändert, nämlich die Auswahl und Ausbildung der Lehrämter. Wer vorne steht, hat da besonders stark investiert, der hat auch da deutlich stärkere Leistungsansprüche implementiert und das Lehramtsstudium in der Regel sowohl didaktisch wie auch fachlich deutlich zugespitzt auf Vermittlungskompetenzen. Lehrer werden vor allen Dingen, das ist was ganz Wichtiges, im Unterschied zu früher in den Spitzenländern viel stärker ermuntert zur Zusammenarbeit, zur kollektiven Arbeit und Lehrer-Dasein nicht mehr als Einzelkämpferjob zu betrachten. Das sind Erfolgsfaktoren, die sich inzwischen wir haben ja jetzt die vierte große PISA-Welle hinter uns, die sich inzwischen sehr gut aus den Daten herausarbeiten lassen. Was für heute hier besonders interessant ist, wenn Sie das lesen wollen, ich finde, das gehört einfach dazu, wenn man das studiert und wenn man in dem Beruf arbeitet, dass man das kennt, ist zwei Faktoren, die genau das heutige Thema treffen, nämlich Motivation und Intelligenz. Zum einen ist es so, dass insbesondere Schüler gut abschneiden, deren Eltern hohe Erwartungen an sie setzen, die ihre Kinder also auch an sie glauben, sie auch davon überzeugen, dass sie gut abschneiden können und die dementsprechend sie dann als Erfolg Kinder haben, die sich mehr anstrengen und motivierter sind, weil sie auch an ihre Fähigkeiten glauben. Also das Entwicklung des Leistungsmotivs oder von Leistungsmotivation ist ein offensichtlich starker Prädiktor, der, wenn er in der Breite kommuniziert wird, dann bei Kindern auch tatsächlich Erfolgserleben weckt. Noch wichtiger, und das ist jetzt auch dann zum Schluss, was ich schon sagte, relevant ist, dass wenn Kinder überzeugt sind, in Verbindung mit Eltern, in Verbindung mit Lehrern, dass es auf Anstrengung und Arbeit ankommt und nicht auf zum Beispiel Intelligenz, die gefärbt sei, dann schneiden sie sehr viel besser ab in den Prüfungen, und zwar weltweit, als diejenigen, die glauben, Intelligenz sei vererbt und kann man nichts machen, doof bleibt doof, da helfen keine Pillen. Ja? Oder nach dem Motto, meine Eltern können es, ich kann es dann also auch. Also diese Zusammenhänge, wenn das tatsächlich innere Überzeugungen sind, führt das zu schwächerer Leistungsentwicklung. Das finde ich zum Beispiel eine wichtige Botschaft. Mit anderen Worten, es kommt aufs Erziehen und es kommt aufs Unterrichten an. Darauf kommt es an. Und den Glauben daran, dass man mit äußeren Faktoren wie Unterricht und Arten der Erziehung innere Überzeugungen schafft, die langfristig die Leistung beeinflussen. Das sind natürlich Ergebnisse, die aus meiner Sicht voll und ganz dafür sprechen, die man erst transparent machen konnte, indem man Jahre an solchen Bildungsstudien arbeitete. Es gab ja oft die Kritik an diesen Studien à la PISA und vieles andere. Da wurde gesagt, naja, was nutzt es denn, das zu messen, weil das Schwein wird ja nicht vom Wiegen fett. Ja, ein ziemlich bösartiges Argument, weil es nämlich sagt, ach, das lohnt sich gar nicht, irgendwie genauer hinzuschauen. Wir wissen eh, was für euch gut ist. Ja, da würden also Glaubenssätze höher gestellt wie Empirie. Und ich finde, ein guter Beleg aktuell, warum es so wichtig ist, permanentes Bildungsmonitoring zu betreiben, zu schauen, was passiert wo, was sind Dinge, die im zeitlichen Kontext erfolgreich sind und nicht. Das zu beweisen, damit wir hier an Sie vermitteln können in einer substanziellen Lehrerausbildung, was hilft Ihnen im Job, was hilft den Schülerinnen und Schülern, die Sie zukünftig erziehen sollen. Beginnen wir mal zunächst mit dem Motivationsaspekt. Motivation als psychologisches Konstrukt ist was anderes wie Motiv. Das muss man als allererstes verstehen. Ja, Motive und Motivation sind zwei völlig verschiedene Dinge. Motive sind langfristige innere Bereitschaften, das ein oder andere anzustreben. Ja? Hingegen ist Motivation immer eine aktuell wirkende Kraft. Es gibt keinen Zustand ohne Motivation. Ja, man kann nicht sagen, Motivation ist gleich null. Das ist nur in einem Zustand der Fall, nämlich wenn man ziemlich tot ist. Ansonsten hat man immer Motive, die eine Verhaltensbereitschaft beschreiben, die das Ziel, die Ausdauer und die Intensität von Verhalten beeinflussen. Das heißt, wenn ich wenig hungrig bin, ist meine Motivation, was zu essen, natürlich bezüglich Menge, bezüglich Zeitpunkt und bezüglich der Art und Weise, wie wichtig mir das ist, ist viel geringer, als wenn ich hier ausgehungert nach 24 Stunden Nicht-Nahrungsaufnahme stehen würde. Wenn ich beispielsweise bis heute Morgen um 4 auf irgendeiner fröhlichen Geburtstagsfeier war, ist meine aktuelle Motivation, jetzt hier 90 Minuten zu sitzen, einer Vorlesung zu lauschen, vergleichsweise geringer, als wenn Sie wohl ausgeschlafen hierher kommen und auch kein spannendes Alternativprogramm vielleicht haben. Ja? Außerdem ist es warm hier drin, ist viel besser, als wenn es sehr kalt wäre, ist auch nicht mehr ganz so voll. Also das dürfte dann Ihre Motivation aktuell dafür steigern. Es gibt also nicht die eine Motivation, sondern immer ganz unterschiedliche Arten von Motivation, die dann in der Summe unser Handeln und damit verbunden natürlich auch unser Denken und Empfinden leiten. Daher haben Sie immer diverse Motivationen, die auch konkurrieren. Ein schönes Beispiel ist dafür die Arbeit an Computer- oder netzwerkbasierten Gerätschaften. Sie haben auf der einen Seite beispielsweise eine Aufgabe zu bearbeiten, zu tippen für diese Veranstaltung, und auf der anderen Seite könnten Sie jetzt mit Ihrer Bekannten skypen, chatten, irgendwas. Oder auch unbedingt Ihr Online-Rollenspiel, was echt der ganze Clan wartet. Ja? Ging auch. Da sehen Sie das Problem konkurrierender Motivationen, wo man die eine Motivation gegen die andere abschirmen muss. Ja, was durchaus schwierig sein kann. Zum Beispiel könnte man ja tatsächlich den Chat ausstellen. Das würde gehen. Das ist ähnlich wie mit dem Handy. Man kann das zum Beispiel auf Flugmodus stellen und prompt klingelt es nicht. Also da gehen auch keine SMS halt raus. Ja, aber man könnte das machen und dann könnte man zum Beispiel Bemerkungen des Dozenten über klingelnde Handys ausweichen. Würde gehen. Aber Sie sehen immer, es gibt Motivationen, die konkurrieren miteinander, manche unterstützen auch einander. Und so muss man halt verstehen, Motive hingegen, wie zum Beispiel, ich möchte Lehrerin werden. Also ich werde eher Lehrer, weil in werde ich nicht mehr, da bin ich schon fest entschlossen. Aber wenn Sie so etwas haben, das ist ein langfristiges Motiv, das speist sich ja auch aus Werthaltung, also Einstellung, das speist sich aus Erwartungen, die Sie haben. Das ist was etwas anderes wie eine aktuell Sie leitende Motivation. Bei aktuellen Motivationen kann man sagen, die hängen davon ab, natürlich im schulischen Kontext, so etwas wie Anstrengungsbereitschaft, wie sehr sind Sie bereit für diese Motivation, Energie zu investieren, wie sehr fokussieren Sie, denken Sie an das Computerbeispiel Arbeiten versus hedonistische Unterhaltung, wie sehr sind Sie auch, haben Sie das, was man dann Neugier beziehungsweise im Lernbereich epistemisch, also erkenntnisorientierte Neugier haben. Das prägt in der Summe dann, das sind wichtige Faktoren, nicht die einzigen, aber die wichtigsten, Ihre aktuelle Motivation. Darüber gibt es auch etwas überdauernde Motivation, also das ist nicht dasselbe wie Motive, das nennt man dann motivationale Orientierung. Dinge, auf die Sie besser ansprechen, wo Sie leichter oder schwieriger motivierbar sind. Und die hängen ab. Wenn Sie zum Beispiel ein Interesse an Musik haben, fällt es Ihnen sehr viel leichter, natürlich ein Musikinstrument zu erlernen, als wenn für Sie Musik langweilig, öde und ohne ästhetische Wohlgenuss ist. Wenn Sie beispielsweise der Ansicht sind, ich selbst bin zum Thema, was nehmen wir denn mal in einer Sportart, die mir gar nicht liegt, Eiskunstlaufen. Ja, also ich bin nicht so der so einen doppelgesprungenen Tulup-Rittberger oder sonst irgendwas hinkriegt. Diese Fähigkeitsüberzeugung wird dazu führen, dass ich relativ selten auf Eisbahnen versuche, derartiges zu machen, sondern lieber mit meinem Söhnchen an dem Pinguin festhalte und hier dann so übers Eis schieben. Ja? Das scheint mir sehr viel wahrscheinlicher zu sein. Sie sehen also, dass Überzeugungen im Hintergrund auch langfristig Wahrscheinlichkeiten beeinflussen, welches Verhalten wir zeigen, die dann vermittelt werden, weil sie nämlich auch die aktuelle Motivation mit beeinflussen. Also, was lernen wir daraus fürs Unterrichten? Das Ziel von Unterricht muss natürlich sein, dass die aktuelle und überdauernde Motivation gefördert wird, durch innere Überzeugung, und das haben wir genau in dieser PISA-Untersuchung jetzt in Langschnittauswertung zeigen können. Es kommt auf die innere Überzeugung an, wie fähig Sie sind, Mathe zu können, lesen zu können. Es kommt auf die innere Überzeugung an, in Naturwissenschaften kann ich das lernen. Und es hat ein großes Problem, wenn Sie beispielsweise der Ansicht sind, ja, Frauen oder Mädchen können das nicht so in Mathe. Dieses Mathe-Phänomen existiert im mitteleuropäischen Raum besonders stark, das existiert in anderen Ecken der Welt gar nicht. Das ist ein rein sozial vermitteltes Phänomen, Weil bei uns ist nämlich, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, aber sie laufen ungefähr ähnlich. Das hat Frau Hannover zusammen mit Frau Kessels über viele Jahre schon gezeigt. Sie gehen nämlich dann los, wenn die Pubertät beginnt, so ab, sagen wir mal, 10., 11. Lebensjahr, wenn sogenannte Geschlechterrollenidentifikation stattfindet. Und da gehört es sich für ein in Mitteleuropa lebendes Mädchen offensichtlich nicht, Mathe zu können oder zu mögen vor allen Dingen auch. Ja, so, dann kriegt man dann, gerade letztens, meine Tochter ist mit aufgetaucht, eine lustige Postkarte, die habe ich leider nicht mehr geschafft, heute noch einzuscannen. Da sieht man so ein Mädchen, was da so ein bisschen Sünden, die Postkarte steht, Mathe ist ein Arschloch. Ja. Klar ist da wieder ein Mädchen abgebildet. Ja. Und das sind Probleme kultureller Art, das würde in anderen Ländern, das würde in Asien niemand witzig finden. Allein sich selbst sowas zuzuschreiben, ist für die völlig unverständlich, wie man sich freiwillig gleich herabsetzen kann, eigener Fähigkeiten. Wenn ich Sie ohne meine Vorrede heute gefragt hätte, wer findet Mathe doof und so, da würden sich hier viele melden und es wäre die Mehrheit weiblich. Danke fürs Mitspielen. Ja? Aber das sind Stereotype, die sind anerzogen. Die sind nicht fähigkeitsbasiert, sprich irgendwie genetisch oder sonst wie bedingt. Die existieren hier. Und das sind Dinge, die werden mitvermittelt, natürlich auch durch Lehrkräfte. Ich nenne Ihnen dazu Beispiele. Eigene empirische Studie in einem verwandten Feld, nämlich in der Informatik. Wir haben mal mit Lehramtsstudierenden, sowohl damals habe ich in Mannheim gearbeitet, wie in Bielefeld ein Experiment gemacht. Wir haben dasselbe Seminar durchgeführt. Da ging es um Grundlagen der Psychologie. Und die Arbeit war nicht diesmal Hausarbeit machen, sondern erstellen Sie mal eine Webseite zu einem Thema, also so ein ganze nicht eine, sondern mehrere, die beispielsweise Motivation oder Intelligenz erklärt. Jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die Bielefelder Studierenden die Arbeiten der Mannheimer bewerten lassen und umgekehrt. Was wir denen nicht verraten haben, ist Folgendes, und das war das Entscheidende. Wir haben mal behauptet, dass die Autoren von ein und derselben Arbeit drei Männer wären oder drei Frauen wären. Haben dann irgendwelche Namen und Bilder eingesetzt. Das wussten die nicht voneinander. Ja? Und was haben wir gefunden? Wenn die Arbeit gut war, also auch aus unserer Sicht, wir haben das natürlich auch versucht, objektiv zu bewerten, wir haben die geschult, auch Kriterienkataloge gegeben, wir haben die nicht einfach so raten lassen. Dann wurde gezeigt, dass bei Frauen, dass sie als besonders angestrengt und bemüht, ja, das wirkt, als wären sie sehr fleißig gewesen. Und bei Männern wurde gesagt, nein, die können es halt. Ist etwas, das finden Sie bei Untersuchungen zu Mathematik, Naturwissenschaften immer und immer wieder, dass relevante Beurteiler mit diesen Stereotypen beurteilen. Es ging noch weiter. Die objektive Beurteilung war auch verschieden. Während bei sehr guten Arbeiten Männer etwa ein Dreiviertel Notenpunkt besser beurteilt wurden als Frauen, gab es bei schlechten Arbeiten genau den umgekehrten Effekt. Der Mitleidsbonus. Frauen haben es halt nicht so drauf. War ein netter Versuch. Wenn Männer das schlecht gemacht haben, wurde gesagt, nee, die haben sich nicht angestrengt, faule Säcke. So, dann dachten wir, okay, das waren damals Lehramtsstudierende. Gehen wir mal in die Schule, machen das mit Informatiklehrerinnen und Lehrern. Und was passiert? Selbes Ergebnis. Es sind die inhärenten Stereotype, die ganz stark beeinflussen, das findet man dann auch in der einschlägigen Literatur als Pygmalion bzw. Rosenthal-Effekt, die überdauernden Stereotype beeinflussen die überdauernde Motivation. Und das wiederum beeinflusst maßgeblich unsere Überzeugung, warum wir eine Fähigkeit beherrschen oder nicht. Und wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, wie bei Ihnen, Sie haben Schule schon hinter sich, ist es sehr schwierig, diese Stereotype, die automatisiert sind im Denken, die werden Ihnen nicht immer bewusst, sie werden aber immer aktualisiert. Sie treten immer wieder auf. Sie treten auf, ohne dass Sie es aktuell merken und beeinflussen Ihr Handeln, beeinflussen Ihr Denken. Konstruktivismus und so, Schemadenken, das ist, so kommt der Zusammenhang zu den früheren Vorlesungen. Beeinflussen Sie damit langfristig auch diejenigen, die Sie zukünftig ausbilden, unterrichten und erziehen sollen. Das muss einem klar sein. Daher hinterfragen Sie sich zum Beispiel bei der Rückmeldung zu einer Leistung, warum attribuiere ich bei dem einen auf Anstrengung und bei dem anderen auf Fähigkeit? Ist das fair? Ist das berechtigt? Was ist meine diagnostische Bedeutung davon? Und deswegen reden wir auch noch zum Schluss dieser Vorlesung über die Bedeutung von Diagnostik und den Kompetenz dazu, das zu objektivieren. Wie kann man nun Motivation fördern? Fördern kann man Motivation natürlich, und das ist das Wichtigste, indem man das Kompetenzerlernen stärkt. Wenn Sie etwas gut machen oder wenn eine Schülerin, eine Schüler etwas gut macht, dann kommt es wesentlich darauf an, dass er sich selbst diese Fähigkeit auch zuschreibt und nicht nur des Glückes Geschick beispielsweise. Also externen Faktoren, äußeren Faktoren, die nicht in seiner Reichweite liegen. Es kommt darauf an, auch Motivation über Interesse zu fördern. Das, was man epistemische Neugier dann fachlich nennt. Das heißt, man kann Dinge interessant, man kann sie langweilig gestalten. Ich zum Beispiel versuche, sie heranzuführen, das kam natürlich zufällig gut zu passen, dann liest man dann so, aha, wusste schon ein bisschen was, was so in Pisa rauskommt, wusste, dass das dann gestern rauskommt, konnte ich mich vorbereiten, dachte so, das könnte die meisten interessieren. Wird auch dann, ist jetzt zwar nicht mehr Spitzenthema in der Tagesschau, weil es ja keine Katastrophe, nur Katastrophen sind Spitzenthemen, wie die Kroko, aber egal. Ja, was ja auch an sich eigentlich viel wichtiger ist für das Leben der meisten, weil die meisten haben Kinder oder waren in der Schule, müssen in die Schule und da dann Erfolgsmeldungen zu haben, reicht dann nur noch für den zweiten Teil der Nachrichten. Aber immerhin dachte ich, es hat genügend Bedeutsamkeit für sie, das immer herzustellen auch. Wozu brauche ich das im Leben? Weshalb soll ich etwas kennen? Weshalb sollen die anderen das kennen? Was nutzt mir das in der Gemeinschaft, soziale Eingebundenheit? Wozu ist das gut? Ja, also sprich, ziehe ich einen persönlichen Nutzen daraus? Und last but not least kann man natürlich auch über Belohnung und Bestrafung fördern. Das ist ein sehr kontroverses Thema, aber das steht hier gezielt am Ende. Es steht deswegen am Ende, weil externe Anreize zur Entwicklung von Motivation bestenfalls der Anfang sein können. Sie helfen aber nicht, langfristig Motive zu entwickeln. Sie helfen auch nicht, überdauernde Motivationskomplexe zu entwickeln. Sie können sicherlich erstmal jemand ganz am Anfang, den es gar nicht interessiert, gerade bei Kindern und Jugendlichen mit einer negativen Bildungsbiografie, die also wenig Erfolge haben, die in Fördermaßnahmen gefallen sind, weil es so schlecht lief, sicherlich erstmal über Belohnungen mehr erreichen, um kleine Teilerfolge zu verstärken. Früher oder später sollten aber die zuvor genannten Faktoren entscheidend die Bildungsprozesse prägen, weil die nämlich sehr viel nachhaltiger und effektiver langfristig Motivation im wünschenswerten Maße fördern. Daher steht immer am Anfang die Frage, bei jedem Thema, das Sie einführen, was können Sie tun, um ein Thema für die Klasse zu motivieren? Wie ich finde, und deswegen sei es mal so erwähnt, da gibt es eine ganz gute Tradition. Das nennt sich, früher hat man das einfach Was-ist-was-Buch genannt, so in meiner Kindheit. Heute gibt es das in allen Medienformen. Das heißt aber nichts anderes wie Edutainment. Es gibt immer wieder Themen, die noch so staubtrocken sein können. Wenn Sie die in eine gute Geschichte verpacken, ist das durchaus interessant für Kinder. Ist das durchaus interessant für Jugendliche, wenn die Geschichte stimmt. Mit Was-ist-was kriege ich natürlich keinen 14-Jährigen mehr hinterm Ofen vor. Ja, ist klar, ist eher was für die Grundschule. Ja, aber nur damit Sie, weil das die meisten von Ihnen ja irgendwie kennen, ein Anschlussbild, damit Sie eine Vorstellung kriegen, was gemeint ist mit Unterhaltung. Das muss nicht Quatsch machen sein, das muss nicht Witzchen machen sein, sondern das kann auch eine gut verpackte Geschichte sein. Es gibt auch so diverse Fernsehserien, so eine französische Serie beispielsweise, kennen auch viele von Ihnen, Was ist das Leben, wie war eine Entdeckung. Es sind immer dieselben Comicfiguren, die treten mal als Entdecker auf, mal als Bakterien im Biologieunterricht, mal als Körperteile und irgendwas. Aber es gibt immer eine Geschichte, die so ein bisschen Action drumherum gemacht wird, aber es werden zentrale Zusammenhänge vermittelt. Und da gibt es was Wichtiges, jetzt gut zuhören. Im Mittelpunkt muss aber immer die Lehrinformation stehen. Es gibt nämlich aus den 70er Jahren schon Untersuchungen, die haben den sogenannten Sesame Street Effekt gefunden, also den Sesamstraßeneffekt. Da zeigt sich nämlich, wenn zu viel Unterhaltung dabei ist, dann behalten sich die Kinder das, was Unterhaltung war. Die haben nämlich nicht gemerkt, was sie lernen sollten. Ja, man muss schon auch immer ganz klar sagen, das sollt ihr lernen. Das ist wichtig. Die haben dann Graf Zahl zwar spitze gefunden, aber bis 8 konnten sie immer noch nicht zählen. Haben Sie nicht mitgekriegt, dass darum es gehen sollte? Ja? Es kommt auf die Balance an. Und dementsprechend sehen Sie dann auch, schauen Sie sich mal so Kindersendungen an, wie die das machen. Die meisten sind inzwischen ganz gut gestylt. Und es gibt weltweit ein Urvorbild, das wohl mit die beste Balance hat. Zumindest für Kinder im Grundschulalter bis an die Adoleszenz heran. Welche Sendung ist das? Sendung mit der Maus. Ja, das wird schon seit den 70er Jahren auch in sinnvoller Weise optimierte Variante im Grundschulbereich Sendung mit dem Elefanten. Da werden nämlich auch noch die Eltern mit angesprochen und instruiert, wie sie mit dem Kind Fernsehen sollten. Die haben schon gleich auf dem Plan, dass Kinder sowieso nicht in dem frühen Alter alleine Fernsehen sollten, sondern in Begleitung von Erwachsenen. Und da wird den Eltern auch noch gesagt, und jetzt machen Sie bitte das. Hervorragend. Ja? Also sich immer auch überlegen, wie verpacke ich die Information so, dass sie erfolgreich erkannt, verarbeitet, aber auch interessant ist. So viel zunächst zu den grundlegenden Aspekten von der Motivation. Ich würde Ihnen dazu raten, wenn sich dieser Komplex interessiert, hierzu gibt es immer wieder Seminarangebote. Das ist sowas, wenn Sie jetzt schauen, was können Sie im nächsten Sommer machen. Das könnte ein Seminar sein, wo Sie Anschluss finden. Da finden Sie eine Reihe von Angeboten, gerade auch von meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Psychologie. Morgen. Aus der Psychologie, wo Sie dann diese Thematiken deutlich vertiefter und detaillierter machen. Das war natürlich nur ein kurzes Anreißen der Thematik diesbezüglich. Jetzt kommt es zu einem Punkt, der wieder den Kern trifft von der Frage, was bringt Lernerfolg und Bildung? Und hier kommen wir in einige recht scharfe gesellschaftliche Debatten hinein, aber es gibt auch hier Weltanschauungsfragen, nämlich wo wirkt Bildung am besten, für wen, wer sollte beispielsweise in höhere Bildungsprozesse, wie wird Bildungsgerechtigkeit hergestellt, was ist denn die empirische Grundlage davon? Dafür muss man ein bisschen was verstehen davon, nämlich welche tatsächlichen Unterschiede bestehen denn zwischen Lernenden? Hat man hier versucht, ein paar Prototypen zu finden und natürlich Ralph Wiggum als Beispiel für den eher deutlich unterdurchschnittlich kognitiv ausgestatteten Schüler, der mit sehr begrenztem Repertoire, mit wenig Einsichtsfähigkeiten gewählt und dann die beiden anderen als eher positive Bildungsfälle, die jetzt nachfolgend ihn illustrieren sollen, dass es natürlich persönlichkeitsbezogene Unterschiede gibt, auf einigen Ebenen Leistungsunterschiede gibt und wie man die adressiert im Schulsystem auf verschiedene Ebenen. Aber zuerst eine kleine Aufgabe für Sie. Schreiben Sie sich mal vor sich auf den Zettel raus, was sind denn Ihrer Meinung Persönlichkeitsmerkmale? Was prägt wirklich die Persönlichkeit aus dieser Reihe von Begriffen? Nicht alle sind richtig, so viel sei schon verraten. Schreiben Sie sich mal in der nächsten Minute raus, was sind Persönlichkeitsmerkmale Ihrer Meinung nach? Zurücktreten bitte, ist eigentlich nur eine politikergewandte Aussage. So, ich werde Ihnen mal die Auflösung zeigen, wie sie fachbuchmäßig aussieht und dann vielleicht kurz darauf eingehen, warum die eine oder andere Antwort, die Sie vielleicht für richtig halten, nicht dabei ist. Das sind die tatsächlichen Persönlichkeitsmerkmale, die dahinter sind. Und das war es dann auch schon aus dieser Liste. Ja? Persönlichkeitsmerkmale sind Faktoren, die eine dauerhafte, vergleichsweise stabile und auch mit genetischen Komponenten versehenes Merkmale von Individuen konstituieren, zeitlich über das ganze Leben überdauernd. Ja? Das sind also Dinge, die sich erweisen als stabil, aber durchaus in ihrer Ausprägung, Ausprägung hinsichtlich Handeln und Verhalten, sehr variabel. Aber beispielsweise sowas wie Körperkraft ist definitiv nicht. Sie können zwar gewisse athletische Voraussetzungen haben, aber es bezeichnet psychische Merkmale in erster Linie, was Persönlichkeit konstituiert. Etwas wie Angst ist es nicht, Ängstlichkeit hingegen schon. Angst ist eine aktuelle Ausprägung bezüglich einer Situation. Wenn ich jetzt hier irgend so eine afrikanische Affenspinne, ja, so ein Ding 80 cm groß, ja, hier mit Hundeleine reinführe, wird die Angst sehr verschieden sein. Das Vieh gibt's nicht. Aber in ihrer Fantasie bei den Ängstlichen haben die jetzt schon die Affenspinne gesehen, ja, die sich aufrichtet auf ihre Beine, um sie zu umarmen. Einstellungen gehören auch nicht zu den Persönlichkeitsmerkmalen. Einstellungen sind Dinge, die sie erworben haben und die auch wieder verlernbar, umlernbar, wechselbar sind und nicht zwangsläufig lebenslang mitgegeben sind. Dinge wie aktuelle Zustände aller Müdigkeit und so weiter sind selbstverständlich auch keine. Werthaltungen können sich genauso gezielt bewusst verändert werden. Was sie aber nicht verändern können, sind Dispositionen wie Kreativität, als im Sinne von, ich bin offen für neue Erfahrungen. Wie emotionale Stabilität, auch das ist, sogar, by the way, einer der sehr stark determinierten Faktoren. Ja, also inwiefern jemand, sagen wir mal die Pole, emotional stabil ist, nur nett gemeint, das kann auch heißen, dickhäutiger Elefant emotional versus Sensibelchen oder, wenn man es negativ formulieren will, Tränentier versus jemand, der robuste Führerpersönlichkeit und unangreifbar ist. Ja, also solche Dinge kann man natürlich dann auch äußern. Zentral ist aber, hier geht es nicht um gut versus schlecht, sondern es sind Ausprägungen, die wie Sie quasi eingebaute Filter haben, eingebaute Verarbeitungsprozesse, um es behavioristisch zu sagen, wie Reize von außen bei Ihnen Verhalten auslösen. Das sind Persönlichkeitsmerkmale. Sie sind also nicht direkt beobachtbar, ja, sie sind Zuschreibungen und ganz wichtig, sie sind immer nur Konstrukte. Es gibt nicht die Kreativität. Es gibt nicht den Introvertierten. Ja, das sind alles Dinge, die schreiben wir zu, wir bezeichnen Syndrome damit. Die sind nicht nur rein genetisch, die sind immer auch erlernt, aber sie sind zeitstabil. Das ist etwas, was uns diesen situationsübergreifend, wir verhalten uns ähnlich in verschiedenen Situationen dazu. Das ist etwas, was man wissen muss, wenn man über Persönlichkeitsmerkmale spricht. Welche davon haben denn große Bedeutung, vor allen Dingen für die kognitiven Lernvoraussetzungen? Zum Beispiel die Art und Weise, wie unser Arbeitsgedächtnis strukturiert ist und die Verarbeitungsgeschwindigkeit, ist ein Merkmal, was weitgehend definiert ist. Es gibt kaum bis heute ein vernünftiges, es gibt so Versuche dazu, aber es gibt nur sehr wenig Trainings, die wirklich die Arbeitsgedächtniskapazität verbessern. Was man verbessern kann, ist das Chunking, die Art und Weise, wie wir Informationen komprimieren. Da haben wir schon drüber gesprochen bei dem Thema Gedächtnis, sowas wie Gedächtnistechniken, die arbeiten daran, wie man besser auf Informationen zugreifen kann. Das Arbeitsgedächtnis an sich und seine Verarbeitungsgeschwindigkeit ist nahezu indifferent. Die ist mehr oder minder determiniert und die variiert auch gar nicht so stark zwischen Menschen. Die variiert über die Lebensspanne. Also das heißt, Kinder haben ein kleineres Arbeitsgedächtnis wie Erwachsene. Aber der gesunde Erwachsene hat das eigentlich bis zum Tode mehr oder minder. Er lässt etwas in der Verarbeitungsgeschwindigkeit nach. Das ist auch so ziemlich alles. Vorwissen ist viel wichtiger wie Persönlichkeit. Vorwissen ist bei allem immer der beste Prädiktor für Lernerfolg. Ja, je höher das Vorwissen, desto wahrscheinlicher ist es, dass das nächste Item gelernt wird. So einfach ist die Welt mehr oder minder. Wenn Sie dazu noch adäquates metakognitives Wissen haben, auch kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern lernbar, sehen Sie dazu, dass, das ist der zweitwichtigste Faktor, also wenn Sie wissen, wie Sie lernen, wie Sie selbst gut lernen, auch das ist als Lernvoraussetzung viel entscheidend. Und dann erst kommt die generelle Problemlösefähigkeit, wo wir heute von sprechen, was man mehr oder minder gleichsetzen kann mit dem Begriff der Intelligenz und dann erst Persönlichkeitsmerkmale, also andere Charaktereigenschaften. Wir sehen also, dass natürlich ein funktionsfähiger Verarbeitungsapparat, das ist beschrieben mit dem Arbeitsgedächtnis, zusammen mit Vorwissen und metakognitivem Wissen, das sind die Bestprädiktoren zum Lernen und dann erst spielen Intelligenz und Persönlichkeitsmerkmale eine Rolle hinsichtlich des Lernerfolgs. Schauen wir uns mal an, wie wir heute Persönlichkeit beschreiben. Es gibt unzählige Modelle, die sich als Persönlichkeitsmodelle verfassen. Das, was sich weltweit inzwischen aus psychologischer Sicht am besten durchgesetzt hat, ist das sogenannte Big Five-Modell. Das Big Five-Modell beschreibt Persönlichkeit. Und zwar ist die Logik, das muss man mal verstehen, wie sowas entsteht, um dann mitreden zu können, was es bedeutet. Die Idee des Big Five-Modells war in den 90er Jahren begründet folgende. Die Idee war, wenn Menschen über sich reden, über ihre Charaktereigenschaften, dann benutzen sie gewisse Begriffe dafür, andere Menschen zu kennzeichnen. Jetzt geht man hin, klappt mal ein Wörterbuch auf und sucht mal alle Begriffe raus, mit denen man Menschen beschreiben kann. Und dann versucht man mittels mathematischer Verfahren, in dem Fall nennt man das Faktoranalyse, das tut nichts zur Sache, man versucht mal herauszufinden, kann man den dimensionalen Raum bestimmen, anhand Menschen beschrieben werden, anhand der Wörter, die es gibt. Weil wir ja doch sicherlich nur Sachen beschreiben, die für uns relevant sind als Menschen. Und andererseits, das, was für uns relevant wird, muss doch irgendeinen sprachlichen Niederschlag finden. Das hat man heute inzwischen mit über 90 Sprachen gemacht. Und man stellt fest, und das ist jetzt das Faszinierende, dass in fast allen, eigentlich fast alle Sprachen wirklich diese 5 Faktoren sehr gut abbildbar sind, die hier aufgelistet sind. Man kann also fast jede Sprache darauf reduzieren. Es gibt in einzelnen Sprachen gewisse Nuancen, wo ein Faktor einen anderen Schwerpunkt hat. Ich sage Ihnen gleich ein Beispiel. Aber im Großen und Ganzen reden Menschen in allen möglichen Sprachen über die 5 selben Dimensionen, wenn sie andere Menschen oder sich selbst hinsichtlich ihrer Persönlichkeit beschreiben. Da wird zunächst als wichtigste, stärkster und in allen Kulturen vorkommender Faktor Extraversion versus Introversion. Also das eher nach außen gerichtet sein versus eher auf sich selbst nach innen gerichtet sein als Persönlichkeitsfaktor beschrieben. Dann der sogenannte Faktor Verträglichkeit, also jemand, der eher im Konsens, denn im Konflikt mit seiner Umwelt lebt. Der Faktor Gewissenhaftigkeit, also jemand, der, um jetzt mal ein bisschen das sehr scharf zu formulieren, das klingt immer so positiv, Korinthenkacker versus Freigeist oder umgekehrt formuliert, exakter Arbeiter versus Chaot. Ja, so können Sie es vorstellen, dazwischen liegen Menschen. Der Faktor 4 ist emotionale Stabilität, das habe ich ja schon ausgeführt. Und der Faktor 5, das ist der, die sind auch genau in der Reihenfolge von ihrer Bedeutsamkeit in den Sprachen, also der Erklärungsmächtigkeit. Der Faktor 5 ist einer, der variiert ein bisschen kulturell. Der wird halt Offenheit für Neues genannt, der wird manchmal stärker in Richtung Kreativität gedreht. In manchen Sprachen, da könnte man ihn Kreativität nennen, in anderen Sprachen, so wie der deutschen, Intelligenz. Als Merkmal, kognitive Leistungsfähigkeit. Es ist immer ganz interessant, dann ein bisschen zu gucken, in welchen Kulturen, angloamerikanischer Raum, mehr Kreativität, mitteleuropäischer Raum, Intelligenz, Leistung. Ja, also finde ich auch immer ganz interessant, diese Betrachtung. Gibt es weltweite Analysen zu und wir finden eigentlich in fast allen Sprachen immer wieder diese Struktur, wie gesagt, mit leichten Nuancen. Wenn Sie sich mal vorstellen wollen, wie man das dann jetzt in einem Test erfragt, um Leute zu beurteilen, sehen Sie mal hier ein paar Beispiele, wie solche sogenannten Big Five Items sind. Das sind standardisierte Persönlichkeitsfragebögen, wie sie heute üblich sind in vielen Bewerbungsverfahren. Wobei die Schlussfolgerung, was ich daraus lernen kann, häufig viel zu überzogen ist im Hinblick auf Leistungsfähigkeit. Im Hinblick auf Leistungsfähigkeit bringen diese Tests verdammt wenig. Wo sie etwas bringen, ist zum Beispiel in Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Jemand, der stark introvertiert ist, mit sozial unverträglich, also so ein Eigenbrötler und Querulant. Natürlich ist der jemand, der beispielsweise, ich gehe rücksichtsvoll und freundlich mit anderen um und kreuzt an selten, ist vielleicht als Teamleader jetzt nicht so eine optimale Besetzung. Zumindest wenn Sie Wert darauf legen, dass Ihr Team einigermaßen länger zusammenarbeitet. Jemand, der schreibt, bei ich bin gern unter vielen Menschen, ist vielleicht nicht auf Nachtwachen Einzelarbeitsplatz günstig aufgehoben. Jemand, der beispielsweise, ich mache mir oft unnütze Sorgen, sollte vielleicht nicht gerade Rettungsarzt werden. Ja? Also das sind so Dinge, die man mit solchen Persönlichkeitsfragebögen durchaus sinnvoll nutzen kann, aber im Konkreten bezogen auf zum Beispiel intellektuelle Entwicklung bringt es meistens nicht viel. Bis auf Faktor 5, Offenheit für Neues. Ein schönes Beispiel, Bewerbung. Das ist wirklich jetzt Lebenshilfe, die ich Ihnen anbiete. Ja? Was ist etwas, was, das hat inzwischen der letzte Personaler, da werden auch ganz viele meiner Kollegen aus der Psychologie, rennen auch draußen rum und schulen dann diese Leute und sagen, das können Sie lernen daraus. Und wenn Sie mal so eine Bewerbung schreiben und dann schreiben Sie unter Hobbys Faulenzen. Ja, Fernseh gucken. Ja, also Aktivität und Vielfalt, Offenheit für Neues ist relativ hoch korreliert mit tatsächlicher intellektueller Leistungsfähigkeit. Wer wenig Interessen hat, hat in der Regel, nicht 1:1, aber korrelativ, im Durchschnitt gesehen, in der Masse, auch weniger kognitive Fähigkeiten. Das ist gerade bei der Beurteilung von Schülerinnen und Schülern ein wichtiger Punkt. Was sind deren Interessen? Wenn Sie den Verdacht haben, dass der Schüler könnte einfach ein Problem haben hinsichtlich seiner intellektuellen Leistungsfähigkeit, fragen Sie mal nach Hobbys und Interessen. Und wenn da nicht viel kommt, hängt es auch damit zusammen, dass er möglicherweise erstens nicht als Persönlichkeitsmerkmal viel Voraussetzung hat und die auch nicht gefördert wird. Ja, das ist so ein Faktor, der dann durchaus wieder leistungsrelevant eine gewisse Vorhersagekraft beinhaltet. Zwar nicht sehr hoch, das sind so 5-10%, aber es ist ein relevanter Faktor und ein guter Indikator, wenn man den Verdacht hat. Woran liegt es bei dem Kind? Hat es soziale Probleme oder ist er einfach nur blöd? Ich meine, es gibt halt auch Leute, die blöd sind. Ja? Aber auch mit denen muss man was machen, denen muss man ein angemessenes Angebot machen. Ja? Aber da kann man so ein bisschen schon Diagnostik in diese Richtung betreiben. Jetzt kommen wir mal zu dem Kern des Ganzen. Etwas, was lange Zeit und auch heute noch immer wieder Debatten vieler Bildungsdiskussionen sind. Nämlich, wollen wir nicht eigentlich nur das Geld in die investieren, die intelligent sind? Bringt, ist da die Kohle nicht viel besser aufgehoben? In Spitzenforschung, Spitzen, Eliten und was immer gejammert wird. Wir wissen aber eigentlich, das ist etwas, was die Bildungsforschung auch klar weiß, auch ein schönes Thema für Seminare, dass ein Euro, den wir stecken in Bildungsforschung, in Bildung für Eliten, viel niedrigere Zinsen, also Erträge abwirft, wie ein Euro, die wir in Frühförderung von intellektuell gering ausgestatteten oder sozial Benachteiligten stecken. Da gibt es 20 Jahres Längsschnittstudien, die aus dem angloamerikanischen Raum, auch zum Teil aus dem europäischen Raum, die zeigen ganz deutlich, Förderung bei Eliten bringt gar nicht so viel. Wissen Sie warum? Die setzen sich eh durch. Die werden eh gut. Wir haben hier auch, Sie brauchen an dieser Universität nur rumlaufen, hier gibt es Leute aus über 160 Staaten. Ja, und da sind viele dabei, die waren in Staaten, da ist das Schulsystem echt beschissen. Aber die haben es trotzdem durchgesetzt. Es ist verdammt schwer, jemand, der intelligent ist, der ein hohes Interesse hat, den wirklich vom Lernen abzuhalten. Sie werden aus einem Menschen mit hohen Veranlagungen sehr schlecht einen Dummkopf machen. Das geht fast nicht. Also nicht ohne chirurgische Maßnahmen, ja, oder chemische Maßnahmen. Ja, aber ansonsten ist es eigentlich so, dass sich Menschen, die intellektuell sehr stark leistungsfähige Dispositionen haben, das glücklicherweise sich auch umsetzen können, selbst unter schlechten Bedingungen. Ganz anders verhält es sich bei Personen, die Einschränkungen haben, sei sie sozialer Natur, biologischer Natur. Die entwickeln ihre Potenziale nur dann gut, wenn das Umweltsystem möglichst optimal ist. Nämlich dann, wenn sie zum Beispiel mit einer Intelligenz daherkommen, die eher niedrig ist, dann ist es wichtig, wie sie diese Leute fördern, dann ist es wichtig, dass sie auch verstehen, wie Intelligenz aufgebaut ist. Intelligenz wird heute verstanden als die Fähigkeit aus Teilfertigkeiten, also zusammengesetzt und globalen Fähigkeiten, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich effektiv auch in seiner Lebenspraxis das alles in Handlung umzusetzen. Wenn dann so Blödsinnsantworten kommen, wie Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst, Quatsch mit Soße. Ja? Intelligenztests sind nur ein Maß, mit dem wir versuchen abzubilden, wie zu diversen Aspekten die zu diesem Zeitpunkt X bestehende intellektuelle Leistungsfähigkeit ist. Kann man viel von halten oder nicht? Man sieht aber, wenn man das professionell macht, eine relative Stabilität über die Zeit, ist vor allen Dingen im Alter wichtig, wenn es zu einem Einbruch kommt, weil wenn die intellektuelle Leistungsfähigkeit einbricht, ist das ein starker Hinweis auf eine beginnende Demenzerkrankung, beispielsweise. Da ist das dann mal wichtig. Ja, es ist weiterhin wichtig, natürlich in der Schulleistungsdiagnostik. Wenn beispielsweise bei Übertrittsempfehlungen Eltern sehr stark darauf plädieren, obwohl sie als Lehrkraft den Eindruck haben, also es war so bestenfalls durchschnittlich, ist nicht ein Kind, das fürs Gymnasium prädestiniert ist. Haben sie aber jetzt so zwei Eltern da sitzen, die beide Abitur und Hochschulabschluss haben, für die ist das oft ganz, ganz wichtig, dass das Kind einen höheren Schulabschluss erreicht. Da ist zum Beispiel ein Intelligenztest auch ein Weg, um zu zeigen, liegt es jetzt daran, dass vielleicht Sie mit dem Kind in der Schule nicht besonders gut interagiert haben oder bestehen dort Defizite oder unterdurchschnittliche Fähigkeiten in der kognitiven Leistungsfähigkeit. Ja, das sind nun mal Dinge, die treten auf. Nur weil man selbst vielleicht einen Hochschulabschluss hat, bedeutet das nicht, dass die nachfolgende Generation von Ihnen, also Ihre Kinder, dasselbe erreichen. Was ist denn eine globale Fähigkeit? Sie werden gleich das Detaillierte verstehen, was eine globale Fähigkeit ist. Man kann Intelligenz ja als etwas, das über alle Fähigkeitsbereiche hinauswirkt, oder aber nur ein schönes Beispiel für eine Teilfähigkeit sind mathematische Kompetenzen, mathematische intellektuelle Fähigkeiten. Zu über 90% sind zum Beispiel Hochbegabte in nahezu allen Feldern hochbegabt, sowohl sprachlich wie auch mathematisch. Sogenannte Inselhochbegabte, 10%, so Rain Man. Ja, also wo es jetzt ganz krass ist, wo es so normale Niedrigintelligenz und nur auf einen Zacken geht es ganz hoch. Ja, die gibt es auch, ist aber äußerst selten, auch im Regelfall, wo dann viele Bereiche Normalintelligenz sind und nur eine Teilfähigkeit hoch ist, auch das ist selten. Gibt es in etwa 10% der Hochbegabungsfälle, dass jemand nur in einem Bereich hochbegabt ist, am häufigsten Mathematik, zweithäufigsten Musik. Aber das ist die Minderheit. Die meisten, die zum Beispiel musikalisch hochbegabt sind, weisen auch sprachlich mathematische Hochbegabung auf, sind es in der Regel über alle Bereiche weg. Das ist dann eine globale Fähigkeit. Hängt auch zusammen mit den Theorien, die ich Ihnen präsentiere. Das weltweit verbreitetste Modell ist ein Klassiker von Spearman, das sogenannte G-Model. Ja, G bezeichnet nicht die Art und Weise, G steht für General Factor. Und da geht es um globale Fähigkeit. Es wird behauptet, Intelligenz setzt sich zusammen im Wesentlichen aus einer allgemeinen, unspezifischen, globalen Fähigkeitskomponente und Teilfaktoren, Specific Intelligences, deswegen S, die einzelne Bereiche abdecken, die auch sehr viel stärker auf Bildungsprozesse ansprechen wie der G-Factor. Der G-Factor, habe ich Ihnen schon gesagt, ist etwas, das im Laufe des Lebens aus einer eher allgemein fluiden, biologisch bedingten Grundfähigkeit sich umwandelt in eine Fähigkeit, die durch Bildungsprozesse kristallisiert. Aus einer fluiden Intelligenz wird eine kristalline Intelligenz, je mehr Sie Bildungsprozesse haben. Das ist das zentrale Modell, das Spearman aufmacht bezüglich Intelligenz. Andere sehen dieses etwas anders, haben sich aber nicht in der Breite so durchgesetzt, wie zum Beispiel Thurston-Faktorentheorie. Der sagt, Intelligenz besteht aus einigen zentralen Faktoren, die relativ unabhängig voneinander sind. Hier habe ich mal ein paar Begriffe ausgedrückt. Oh, das ist leider jetzt gerade durch die Darstellung und die Formatierung zerrissen. Entschuldigen Sie dies, ich hoffe, es ist auf den Folien besser, die Sie haben. Das ist also Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Zahlenverständnis. Also eine Reihe Faktoren gibt, die irgendwie ein bisschen was miteinander zu tun haben. Aber so einen allgemeinen Faktor gäbe es nicht. Das hat sich empirisch, zeigt sich das nicht so. Es ist eher die Ausnahme, wenn wir Personen finden, die deutlich unterschiedliche Ergebnisse auf den verschiedenen Bereichen, auf denen man Intelligenz messen kann, haben. Das ist eher selten. Kommt vor, ist selten. Ähnlich zu werten ist Gardners Theorie multipler Intelligenzen. Da gibt es dann so Dinge, die bis zu 120, 150 verschiedene Teilintelligenzen nehmen. Die sind heute... Die führe ich eigentlich nur auf, um Missverständnisse klarzumachen. Es gibt sehr häufig, gerade wenn Sie es als zukünftige Lehrkräfte mit Eltern zu tun haben. Das ist, wenn Sie mein Schulpraktikum sehen, das, was Lehrer am meisten fürchten. Das sind nicht Kinder, sondern Eltern der Kinder. Ja, die ihren Kindern dann immer gerne zuschreiben, wenn es irgendwo Probleme gibt, dass sie einen anderen Bereich hätten, wo die ja ganz toll seien. Ja, man kann natürlich, wenn man ein Intelligenzkonstrukt spezifisch genug fasst, irgendetwas finden, wo vielleicht das Kind etwas besser abschneidet wie die anderen. Aber das ist meistens für die Lebenspraxis nur bedingt hilfreich. Ja, also es ist nicht sehr praktisch beispielsweise darauf zu setzen, dass mein Kind so eine tolle emotionale Intelligenz habe. Das ist ein Begriff, der einfach nur gut ist zum Bücherverkaufen. Es gibt keine emotionale Intelligenz. Ja, es gibt auch kein Atmen durch den Anus. Ja, Emotionen und Intelligenz sind zwei Paar Schuhe. Es gibt einen intelligenten Umgang mit Emotionen, das gibt es. Aber das ist was ganz anderes. Ja, es gibt nicht irgendwie noch so ein Herzchakra, aus dem sich dann irgendwie so das Bilden von emotionalen Fähigkeiten, das ist totaler Bullshit. Ja, ist aber induziert durch solche Theorien, die viele kleine spezifische Teilrichtungen aufmachen. Im Großen und Ganzen empirisch erweist sich da Spearman eigentlich als wegweisend. Der zweite, der noch wegweisend ist, der hat nämlich was Wichtiges zugefügt, ist das Sternberg. Der sagt nämlich, haha, das ist ja schön, dass ihr so denkt, was ist im Kopf drin, aber die Frage, wie zeigt man denn, dass man intelligent ist? Man kann es zeigen anhand zum Beispiel analytischer Fähigkeiten. Also das ist der erste, den Theorie formuliert hat, anhand der Outcomes. Anhand von dem, was Personen können. Man kann zum Beispiel sagen, Intelligenz steckt dahinter, wenn ich in der Lage bin, Probleme zu lösen. Seien sie bekannt, seien sie neu. Welche Technik weise ich auf? Vor allen Dingen, also das sind die analytischen und kreativen Komponenten. Wie gehe ich um mit den Anforderungen, die meine Welt an mich stellt? Und natürlich ist Intelligenz im Amazonasgebiet, wenn sie überleben müssen, was ganz anderes wie Intelligenz an der Goethe-Universität gerade hier. Sie, wie die meisten von Ihnen, bestimmt gibt es ein paar, die können das, aber ich definitiv, Amazonasgebiet, nach 48 Stunden ist Schluss, da hat mich ein Tier erlegt, bin am Verhungern oder habe vergiftetes Wasser getrunken, weil ich keine Ahnung habe. Ja, mir fehlt die praktische Komponente, die kulturspezifische praktische Komponente zum Überleben. Das wäre dementsprechend natürlich für einen Menschen aus einem anderen kulturellen Kontext immer so. Dann, wenn sie in einer fremden Kultur sind, dann fehlt es ihnen häufig an Wissen, wie sie den Alltag dort effektiv bewältigen, was sie brauchen. Die meisten von ihnen, so wie ich auch, in der Wüste ausgeworfen, 500 Kilometer zu laufen, das wird nichts, weil sie einfach nicht wissen, wie man zum Beispiel an Wasser kommt. Ja? Das sind alles so alles Elemente, die auch zu Intelligenz haben, aber die schaue ich mir an im sozialen Kontext. Und das ist wichtig, weil hier wir natürlich gerade bei zum Beispiel Kindern mit Migrationshintergrund überlegen müssen, ist es etwas, was bedingt ist durch den Migrationshintergrund, dass hier Nachteile entstehen, durch die Unvertrautheit mit Regeln, durch die Unvertrautheit mit kulturellen Normen, oder ist es etwas, das grundsätzlich ein intellektuelles Problem ist? Schönes Beispiel. Wir finden in Deutschland, auch in der aktuellen PISA-Studie, dass es eine deutlich geringere Leistung der Kinder mit Migrationshintergrund gibt. Das finden Sie aber auch in der Schweiz. Dass dort Migrantenkinder deutlich niedrigere Leistungen in den dortigen Schulen erzielen wie andere. Wissen Sie, wer die Hauptmigrantengruppe in der Schweiz ist? Nein, Deutsche. Inzwischen sind wir es. Jedes Jahr 200.000 frische Deutsche da rein, da gibt es schon Bewegungen mit Stopp den Zuzug von Deutschen, lasst Deutsch, vermietet Deutschen keine Wohnung, liest sich immer so ein bisschen, kauft nicht beim Juden, ist eine echt schwierige Entwicklung dort. Kann ich Ihnen sagen, das Klima, ich habe selbst in der Schweiz ein paar Jahre gearbeitet, es sind auch viele Kolleginnen und Kollegen, die zurückkehren, dann lernen sie aber auf einmal auch, warum ihre Kinder in der Schule dort schlechter abschneiden. Ja, also da gibt es sehr viele soziale Einflussfaktoren, wo Sie dann sehen, dass zum Beispiel, auch da gibt es nach der vierten Schule die Übertrittsempfehlung, dass bei gleicher Leistungsfähigkeit deutsche Kinder im Verhältnis zu Schweizer Kinder eine ein Drittel geringere Chance haben, ein Abitur zu machen, eine Empfehlung zu kriegen. Das ist in der Schweiz noch schlechter bei dunkelhäutigen Kindern, die haben eine 50% miesere Chance, ist in Deutschland dasselbe. Wenn die Hautfarbe nicht stimmt, dann ist das schon... Viele von Ihnen mit Migrationshintergrund wissen, dass die Diskussion so war und so ist und immer wieder schwierig ist. Wir wissen auch, dass zum Beispiel Geschwisterkinder, wenn das aus Migrantenfamilien eine viel geringere Chance haben, auch eine positive Übertritt zu bekommen. Also wenn schon einer aus der Familie drin ist, im Unterschied zu Deutschen, das erhöht die Chance. Ja, also wenn das erste Kind schon auf dem Gymnasium ist, hat das zweite Kind, wenn Deutsch, eine höhere Chance als andere aufs Gymnasium eine Empfehlung zu bekommen. Bei Migranten ist es genau umgekehrt. So nach dem Motto, ja, einer hat es ja schon gepackt, das muss auch reichen. Ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das sind Dinge, die sind wahr und die zeigen dann auch die Bedeutung hier von Sternbergs triarchischer Theorie bezüglich der Intelligenz. Nun gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen, die aus dieser Konstellation für Lehrkräfte wichtig sind. Es geht also als Ziel für Sie darum natürlich, dass Sie versuchen, die Fähigkeitsniveaus der Kinder kontinuierlich anzupassen. Wir wissen, dass Förderung vor allen Dingen bei denen mit schwächeren Voraussetzungen viel mehr bringt als denen mit guten. Die mit guten müssen eigentlich nur kontinuierlich mit Lernmaterial versorgt werden. Ja? Individuelle Schwierigkeiten sind natürlich nicht so ohne weiteres innerhalb des Unterrichts von großen Gruppen zu adressieren, sondern da ist zu fragen, welche Möglichkeiten bieten sich zum Beispiel durch zusätzlichen Unterricht. Ich selbst bin auch jemand, der sagt, das wissen wir durch Bildungsstudien, wie zum Beispiel letzte Woche der hier aufgetretene Hattie und so weiter, sitzen bleiben bringt nichts, das bringt keine Vorteile. Es bringt aber auch nichts, Kinder einfach weiterzustecken ohne Fördermöglichkeiten. Natürlich verbessern die Kinder sich nicht, wenn sie die einfach versetzen. Natürlich, darum geht es auch nicht. Sondern gezielte Förderung, Diagnostik, das sind Wege, die Sie systematisch beschreiten müssen, um erfolgreich zu sein. Um dann auch die richtige Zuweisung auf Makro- und Mikroebene zu treffen. Also auf der Ebene, in welche Schule soll es weitergehen? Ja? Auf der Ebene, die zum Beispiel eine ganze Klasse betreffen. Das ist zum Beispiel heute das eingangs erwähnte Schwedenbeispiel. Da hat die freie Schulwahl offensichtlich gravierende Probleme bewirkt. Nämlich, dass Schülerinnen und Schüler und Eltern mit geringer Bildungsaspiration zueinander finden, also für die Bildung, die das nicht so wichtig finden, und die anderen finden zueinander in Schulen. Man sucht also gezielt Schulen mit hohem Ehrgeiz versus Schulen mit eher niedrigem Ehrgeiz. Und dementsprechend selektiert sich offensichtlich dort selbst das Anspruchsniveau und führt dazu, dass weite Bereiche deutlich hinter dem zurückbleiben, was man von ihnen erwarten könnte, was tatsächlich erreichbar wäre, wenn man denn ein ehrgeiziges Leistungsziel angeben würde. Bitte. Freiwilliges Wiederholen war hier die Frage, was das bedeutet. Freiwilliges Wiederholen ist ja nichts anderes wie der Wunsch nach wiederholter Instruktion. Ja, das ist im Prinzip, wenn denn tatsächlich daraus eine Fördermaßnahme existiert, wenn man wirklich eine andere zusätzliche Art des Unterrichtens hat, kann das schon sinnvoll sein. Aber besser wäre es, frühzeitig gezielt mehr Unterricht zu haben, als nochmal ein ganzes Jahr mit extrem viel Redundanz, anstatt die kritischen Bereiche zu adressieren, zum Beispiel alternative Erklärungswege, Zusatzlernmaterial etc. etc., sprich professionelle Nachhilfe. Und nicht Nachhilfe bezahlt, am besten durch Peers, das bringt nämlich nichts. Nachhilfe hingegen durch Lehrkräfte bringt hingegen viel. Man muss nur bezahlen und das hängt dann wieder davon ab, wie dick das Portemonnaie der Eltern ist, weil sowas ja nur in sehr begrenztem Maße institutionell stattfindet. Da sind zum Beispiel deutliche Verbesserungspotenziale in unserer Gesellschaft gegeben. Sie haben natürlich als Lehrkraft auch eine Menge Möglichkeiten auf Mikroebene im Unterricht, indem Sie natürlich die Aufgaben, das macht aber das Unterrichten halt anstrengend, nicht eine Hausaufgabe für alle, sondern angepasst an Stand und Bedarf. Da muss man halt mehr vorbereiten. Ist die schlechte Botschaft. Adaptivität heißt einfach mehr Arbeit. Aber führt natürlich auch zu höherem Erfolg. Ja, und das ist etwas, was ich zumindest Ihnen nahelegen kann. Sie haben ja nicht 22 Stunden Unterricht in irgendeiner Klasse, weil danach Freizeit ist. Naja, noch 4 Stunden arbeiten, korrigieren. Sondern die anderen 14 Stunden gehen eigentlich darauf, adaptive Lehrmaterialien zu gestalten. Das ist insbesondere am Anfang schwer, wenn Sie sowieso darum ringen, erstmals Unterricht überhaupt zu gestalten. Die Adaptivität ist etwas, das muss sich über Jahre bei den meisten entwickeln. Und hier lohnt sich vor allen Dingen die Teamarbeit mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, wenn die dafür offen sind, um diese sogenannte innere und äußere Differenzierung zu gewährleisten. Die äußere Differenzierung nämlich ist bei uns relativ stark strukturiert nach Schulformen, die wir haben oder Zuweisungen von Fördermaßnahmen, die meistens nur in einem relativ kleinen Teil enthalten sind. In Grundschule meistens 1 bis 2 Stunden Förderunterricht. Das bedeutet, da braucht nur ein Teil der Schüler zu kommen. Aber das ist dann schon alles gewesen an äußerer Differenzierung. Interessanter wird es bei der Neigungsdifferenzierung am Nachmittag. Hier gilt es, Fähigkeiten zu entwickeln. Und da finde ich es zum Beispiel fatal, wenn dann als Schule plus getarnte Programme, wo irgendwelche pädagogischen Laien Eltern, die freiwillig sind, nachmittags in die Schule geschlappt kommen und wollen Kindern irgendwas beibringen. Ja, das ist nicht professionell. Professionell ist es, wenn man ein Angebot hat, auch die didaktischen Kenntnisse zu besitzen, wie man möglichst viele Schüler mitnimmt und nicht diejenigen, die eh schon gute Voraussetzungen haben und freiwillig noch diese Sprache lernen, was weiß ich, Spanisch im 3. Schuljahr oder Holzschnitzen oder was ähnlich, sondern die auch einfach das Wissen haben, wie man Schülerinnen und Schüler mitnimmt, die begrenzte Fähigkeiten in dem Feld haben, die nicht so gute Voraussetzungen haben, damit die überhaupt Interessen entwickeln können und Selbstwirksamkeit entwickeln können. Innerhalb einer Klasse haben Sie daher noch eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten, Differenzierung auszuüben. Ich will das gar nicht Ihnen hier im Einzelnen aufzählen, das meiste können Sie durch Nachlesen sich ganz gut erarbeiten. Wichtig ist daran nur, dass es nicht darum geht, Schülerinnen und Schülern in ein Töpfchen zu stecken, so nach dem Motto, der kann nichts, der kann viel, weil es nämlich ein Problem daraus gibt. unsere persönliche Neigung ist es, uns denjenigen zuzuwenden, der uns das attraktivste Feedback wiedergibt, sprich Lernerfolg. Als Lehrerin, Lehrer agiert man besonders mit den Schülerinnen und Schülern gut, die leistungsstark sind. Da macht es halt mehr Spaß. Ja, die geben die richtigen Antworten, da fühlt man sich als Lehrerin viel toller, wenn da vorne an der Tafel steht und was vorrechnet, was klappt, da denkt man, habe ich doch wieder super gemacht, als wenn man die Wurst nimmt, die schon wieder da vorne steht und nichts weiß. Aber das ist eigentlich ihr Job. Erstens, den anderen aus dieser Falle der falschen Zuschreibung herauszuführen, sondern denen zu vermitteln, auch du kannst was. Auch für dich gibt es einen Weg und da investiere ich sogar mehr Zeit rein. Ist ein deutlich anderes Vorgehen, als dies üblich ist, gerade wenn man binnen differenziert, also nach innen differenziert. Ich mache jetzt wieder 2-3 Minuten Pause für diejenigen, die verlassen wollen und dann wende ich mich den kritischen Debatten zu, die es rund um diese Differenzierungsfragen gibt. Um dann im Finale Ihnen noch etwas zu sagen, zu dem, was es an Bedeutsamen gibt, im Hinblick auf Differenzierung bezüglich Merkmalen von Schülerinnen und Schülern, respektive wie man darauf adaptiv reagieren kann. Die Frage, die sich immer stellt, ist, wenn ich einen Unterschied feststelle, also wenn ich differenziere, ja, welchen Einfluss hat das denn auf die Art und Weise, wie ich lehre? Und das Problem, das wir haben, ist, wir haben nun mal nur begrenzte Ressourcen, die wir allokieren können. Das heißt, es gibt immer nur eine gewisse Zeit, gewisse Mittel, Materialien, die ich einkaufen kann. Welches Lehrbuch kaufe ich? Welche Fördermaterialien veranlasse ich? Das sind also alles immer sehr begrenzte Ressourcen, wo Sie, und das ist eine wichtige Entscheidung, die Entscheidung treffen müssen, was passt im Durchschnitt am besten und investiere ich eher in Fördermaterial für die Spitze und oder Fördermaterial für die... Und mein Plädoyer ist, schauen Sie erst zu denjenigen, die den größten Bedarf haben, das sind diejenigen mit den größten Defiziten. Bei den anderen, wenn Sie Fördermaterial suchen, was nichts kosten soll, das ist das Tolle, gucken Sie ins Internet. Ja, das ist von Kindern von 6 bis 16 können Sie nahezu alles finden Sie an Zusatzmaterial, wie Sie die noch weiterentwickeln können. Und wenn Sie denen zeigen, wie man da hinkommt, finden die den Weg sogar alleine. Ja, das ist bei Kindern mit geringen Interessen anders. Das ist bei Kindern mit negativen. Ein Kind, das, sagen wir mal, im 5. Schuljahr Hauptschule dort sitzt und hat die Erfahrung, in Mathe bin ich noch nie besser wie eine 4 gewesen, meistens sogar drunter. Das geht nicht auf eine Mathe-Selbstlernseite. Das löst ja wieder dieselben Ängste und Befürchtungen aus. Da müssen Sie jemanden begleiten mit Zusatzmaterial dazu, der das macht. Dementsprechend, das sind so ein bisschen die Fragen für Sie zu Hause, die Sie sich stellen sollten. Was müssen Sie denn als Lehrkraft haben, um Heterogenität in Ihren Klassen zu adressieren? Und welche Ansätze von Adaptivität und Differenzierung können Sie denn umsetzen? Hier lohnt es sich auch mal, sein zukünftiges Studium sich anzuschauen. In welche Seminare sollte ich denn gehen, die mir helfen, diese Fragen zu beantworten? Zuerst Sie eine kurze Frage und dann noch da hinten eine. Also die Frage lautet, wie macht man das bei Schülern, wie geht man mit Schülern um, die offensichtlich hohe intellektuelle Fähigkeiten haben, diese aber nicht umsetzen. In der Regel ist das kein Problem, das ist nämlich ein seltener Fall. Ja, die Schülerinnen und Schüler mit hohen kognitiven Fähigkeiten sind in fast allen Variablen ihr Leben lang allen anderen über. Vom Einkommen über Scheidungsrate ist viel niedriger, über sozialer Status, über Bildungsabschluss. In der Regel setzen sich Kinder mit überdurchschnittlichen intellektuellen Fähigkeiten sozial günstig durch. Die werden sogar größer und schwerer. Zufall. Ja, ernsthaft gesprochen ist tatsächlich so, es gibt dazu eine Lifelong-Studie, die in den 40er Jahren begonnen wurde, wo man die Biografien verfolgt hat. Ist das ein seltener Fall. Wenn das so ist, dass ein Kind tatsächlich hohe, also Sie haben den Verdacht, dann würde ich es zum Beispiel zur Schuleignungsdiagnostik schicken, dort einen Intelligenztest machen lassen und dann geht es einfach darum, ein Förderprogramm zu finden. Persönlich, und das sage ich mit einiger wissenschaftlichen Gründung, glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, sie in spezifische Schulen zu schicken. Das sollte nicht der Regelfall sein. Die meisten kommen wunderbar in Regelschulen zurecht. Ja, wenn es Gründe dafür jetzt geben sollte, ich verstehe das eher bei Kindern mit Leistungssport oder Ähnlichem, dann macht das eher Sinn, weil dann das Trainingszeiten anders organisiert sind. Bei Musikschulen kann ich es auch noch verstehen, aber so allgemeine Hochbegabungsschulen finde ich fragwürdig. Die gute Regelschule sollte locker aushalten, dass es Leute gibt, die einfach mehr machen. So, da hinten war noch eine Frage. Ja. Ja. Also, es gibt jetzt nicht die ganz kurze Antwort dazu. Da würde ich Sie genau auch bitten, das sind auch Dinge, die in Seminaren und Ähnliches viel detaillierter ausgearbeitet werden. Kurz gesagt, hängt es davon ab, welches Klassenklima Sie etablieren, wenn Sie leistungsschwache Schüler für die Kamera wieder dazu bringen wollen, auch am Unterricht angemessen aktiv teilzuhaben, auch durchaus zum Beispiel in der Tafel vorzurechnen. Es muss klar sein, und das kann man Kindern schon sehr früh klar machen, das finde ich zum Beispiel eine wichtige Sache auch bei der Inklusion, Menschen haben verschiedene Voraussetzungen. Bei manchen sind sie so, dass sie zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, zum Beispiel aufgrund eines Gendefekts, sowieso nie in der Lage sein werden, dieselbe Performance zu zeigen wie andere Kinder. Wenn das klar ist, dann ist es auch völlig in Ordnung, dass Schülerinnen und Schüler, die jetzt nicht gesundheitlich bedingt beispielsweise Unterschiede zeigen, auch hier verschiedene Performancen haben. Stellen Sie eine angemessene, adäquate Aufgabe und holen Sie dazu denjenigen, der auch diese adäquate Aufgabe angemessen lösen kann, wenn sie einfach ist, ein Schüler mit geringeren Fähigkeiten, wenn sie schwer ist, ein Schüler mit höheren Fähigkeiten, sodass die Erfolgschance ähnlich ist. Das wäre die kurze Antwort dazu. Die Erfolgschance sollte ähnlich sein. So, nun zu den versprochenen politischen Debatten. Das, was Sarrazin bei uns vor 2-3 Jahren auslöste, gab es in abgewandelter Form schon in den 90er Jahren in den USA, die sogenannte Glockenkurvendebatte, wo es um Normalverteilung ging, wo gesagt wurde, Intelligenz ist eine normal verteilte Sache. Und die Herren Herrnstein und Murray waren der Ansicht, dass es eine Fehlentwicklung in den USA gäbe. Nämlich, man stellte fest, dass Menschen mit höherem IQ weniger Kinder haben, wie Menschen mit niedrigerem IQ. Also sollte man, damit man die Bevölkerung klüger werde, seine Sozialpolitik ändern, ja, und vor allen Dingen Kinder aus weißen, reichen, klug gebildeten Familien fördern. Das war tatsächlich die Meinung. Darauf hat dann die American Psychologist Association einiges zu erklärt. Erstens, Leistungsfähigkeit, Schulbildung und Ähnliches korreliert nur zum Teil mit Intelligenz. Der IQ ist zwar ein wichtiger Prädiktor, aber bei weitem nicht der einzige. Und das ist auch das, was die heutige PISA-Veröffentlichung wieder zeigt. Es kommt aufs Unterrichten in erster Linie an. Intelligenz ist hilfreich, hilft einem ein Leben lang. Aber Bildungsgerechtigkeit entsteht nicht dadurch, dass wir denjenigen helfen, in denen es schon sowieso gut geht. Schulleistung wird also stärker durch andere Faktoren beeinflusst als durch angeborene Intelligenz. Wir wissen, dass Intelligenz genetisch beeinflusst ist. Wir wissen, dass dieser Einfluss 20-80% beträgt. Das ist ja sehr viel. Aber Sie wissen nicht, ob bei Ihnen 80% vererbt ist, bei Ihnen 20 oder bei Ihnen 80 oder da 50, da 40. Es steht niemandem, das ist unmöglich zu diagnostizieren, wie viel Prozent ist vererbt. Dadurch gibt es pädagogisch nur eine logische Konsequenz. Ich gehe davon aus, dass bei den meisten der Anteil der intellektuellen Fähigkeiten über äußere Faktoren günstig beeinflusst werden kann. Schule bringt was, wenn man es richtig macht. Weil ich nicht weiß, inwiefern bei dem einen die Anteil an genetischer Disposition größer oder kleiner ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es einen gibt und die Studien zeigen, wie hoch die Schwankungen sein können. Also muss man davon ausgehen, dass die Umweltfaktoren den entscheidenden Einfluss haben. Und nachdem dieses Buch, wo ich wirklich sagen muss, was schlimmst ist, von Herrn Sarrazin, auch, ich habe es natürlich dann auch gelesen, es war das meistverkaufte Buch 2010 und 2011, weil endlich mal so das, was man immer gern an rassistischen Scheißdreck unter der Bettdecke mal richtig gesagt haben wollen, diese Überfremdung, dass uns jetzt quasi in Deutschland schafft sich ab, indem dann Migranten die größere Zahl werden würden, wenn Sarrazins Statistiken nur näherungsweise mit ernsthafter Wissenschaft was zu tun hätten, dann wären wir heute sowieso schon kein deutsches Volk mehr, sondern Polen. Die Einwanderungswelle im 19. Jahrhundert, wenn man diese selben Statistiken anlandet, würde dazu führen, so wie Sarrazin gerechnet haben, dass heute in Deutschland etwa 350 Millionen polnischstämmige leben. Irgendwie nicht wahr geworden, weil wir nämlich einen zweiten Faktor, und der ist gezielt unterlassen worden, nie vergessen haben. Je länger Menschen zusammenleben, egal welcher Herkunft, desto ähnlicher werden sie sich. Ja? die Migranten des 18. Jahrhunderts, die in die USA gereist sind, das sind keine Deutschen mehr. Das Einzige, was sie haben, ist Oktoberfest und Bier trinken in Lederhosen. Ja? Das ist das, was sie in diesen deutschstämmigen Enklaven finden. Da spricht doch keiner mehr Deutsch. Die sind in allem anderen ihren amerikanischen Nachbarn ähnlich. Sie sehen nur ein bisschen, die Integrationswilligkeit ist verschieden. Ja, aber auch je länger man Kulturen zusammenleben lässt, desto ähnlicher werden ihre Merkmale. Das heißt auch dessen Reproduktionsverhalten. Schaut man sich nämlich an, wie bei gleichen sozioökonomischen Bedingungen der Unterschied ist zwischen deutschstämmigen und nicht deutschstämmigen, also Personen mit Migrationshintergrund, stellen Sie fest, es ist ein Mythos, dass ausländische, also Personen mit Migrationshintergrund, sich mehr verwenden und dümmer werden. Es hängt einfach vom sozioökonomischen Status auf. Wer aufsteigt, kriegt weniger Kinder, weil er nämlich mehr Geld hat, in Urlaub zu fahren. Ja, um es mal platt zu sagen. Wer mehr Geld hat, der hat halt auch einen Job, und das ist viel mehr problematisch, der hat halt auch einen Job, bei dem Kinderkriegen zum Risiko wird, zum Sozialen. Gerade für all die Frauen, die hier sitzen so. Akademikerinnen kriegen weniger Kinder wie Nicht-Akademikerinnen, weil sie ihre berufliche Laufbahn gefährden. Und wissen Sie, woran Sie das in den Schulen sehen? Schauen Sie sich mal die Verteilung an, bei den Lehrerinnen noch, die unterrichten, und dann auf der Ebene der Rektorinnen und Rektoren. Auf einmal kommen die Männer in die Mehrheit. Weil nämlich genau dort in den Aufstiegsphasen, die zusammenfällt mit der Phase des Kinderkriegen-Wollens oder Müssens zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr bei den Frauen. Das sind die Probleme, die wir haben, weil wir nämlich die Aufstiegsphasen als Risiko, das Risikofaktor Kind auftritt. Und nicht dadurch, dass irgendwelche Migrationshintergründe, intellektuellen Fähigkeiten dafür sorgen, wie das auch eine unsäglichste Person mal im Fernsehen gesagt hat, Sie kennen vielleicht Gloria von Thun und Taxis, die mal öffentlich behauptet hat bei Günther Jauch, ja der Neger, ja der schnackselt gern. Ja? Mir wird schlecht bei solchem Gesocks, dass hochwohlgeboren und reich per Heirat, aber intellektuell verroht und verarmt, so etwas behauptet. Ich kann da nur den Berliner Maler Max Liebermann zitieren, der, wenn ich dann so Leute die Sache erzähle, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, wenn ich solche sehe. Und jemand, um das jetzt in ernst zu nehmen, wissenschaftlicher Form mal zu kommentieren, ist die Person, auf die nämlich Herr Sarrazin seine ganzen Analysen zurückführt, Elsbeth Stern. Elsbeth Stern ist sicherlich in Europa die führende Forscherin hinsichtlich Intelligenz, und die hat nämlich dazu angemeint, zu ihrer absolut pervertierten Interpretation durch Herrn Sarrazin, die größte Gefahr für eine gesellschaftliche Verdummung besteht darin, dass soziale Herkunft für Berufs- und Schulverfolg wichtiger ist als Intelligenz und Begabung. Und das ist der springende Punkt, und das wird verzerrt. Es geht also darum, diejenigen, jeden zu fördern nach seiner Begabung, nach seiner Fähigkeit und nicht danach zu fördern, wo er herkommt und welche Nationalität oder Rasse er hat. Bis zum nächsten Mal.